Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast auf vollin.de. Heute geht es um ein Thema, ja, das ist von der Herangehensweise her vielleicht auch gar nicht mal so einfach. Es geht um Nationalsozialismus, genauer gesagt um eine Kleinstadt im Allgäu, um Kaufbeuren unterm Hakenkreuz, wie das damals so war. Dazu gab es vor Jahren schon eine Ausstellung im Stadtmuseum Kaufbeuren. Jetzt gibt es dazu ein neues Buch, herausgegeben von der Museumsleiterin Petra Weber, von Caroline Keim, einer freien Kulturwissenschaftlerin, und von Nina Lutz. Und zwei von diesen drei Damen habe ich jetzt hier sitzen. Wir sind gerade im Museum in Kaufbeuren. Herzlich willkommen, Frau Weber und Frau Keim.
Hallo. Danke.
Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen. Und wenn man sich mit diesem Thema so beschäftigt, Nationalsozialismus, das geht einem manchmal dann, denke ich mal, auch schon an die Nieren, oder? Vor allem, wenn das so intensiv ist. Wie aufwühlend war da so die Vorarbeit, Frau Weber?
Ja, also es kommen Geschichten zutage, die einen schon berühren. Also gerade in einer Kleinstadt ist es halt so, dass wir jetzt auch Recherchen gemacht haben, mit Zeitzeugen gesprochen haben. Mhm. Und dann kommen die Geschichten einem schon relativ nahe. Also man erfährt dann einfach zum Beispiel die Geschichte von einem Zwangsarbeiter, der ganz jung war, der aus Polen rekrutiert wurde, dann hier im Allgäu eingesetzt war, und der hatte natürlich ganz strenge Regeln, wie er hier nur arbeiten durfte. Also der hatte weniger Rechte, wurde schlechter bezahlt natürlich. Und der kam nach verschiedenen Einsatzstellen, von einem Bauernhof kam er dann nach Kaufbeuren zu einem Schuster. Und wir wissen, dass der aus Heimweh dann versucht hat, nach Hause zu reisen. Das war was, was den Zwangsarbeitern einfach nicht erlaubt war. Der hat ein paar Mal versucht abzuhauen. Einmal ist es dann so gelungen, dass er ein Fahrrad geklaut hat, der ist bis nach Breslau gekommen, und man hat ihn dann leider Gottes auch geschnappt. Und er wurde dann tatsächlich zum Tode verurteilt hier in Kaufbeuren und hingerichtet. Und das sind dann so Geschichten, man spürt denen nach und möchte die natürlich dann aufbereiten und zeigen, und die berühren einen natürlich selber.
Das ist wirklich interessant, dass Sie mit dieser Geschichte anfangen, weil die hatte ich mir auch schon ausgesucht. Wow. Also das ist wirklich, also wenn man dieses Buch jetzt so durcharbeitet, dann fallen einem einfach so Dinge auf, wo man sagt, so nach heutigen Maßstäben, wie war sowas eigentlich möglich? Jetzt ist es ja so, weil Sie das auch gerade gesagt haben mit den Zeitzeugen, das sagen ja viele Menschenskind, das ist jetzt so lang her, das hat doch mit unserer heutigen Gesellschaft auch gar nichts mehr zu tun. Lasst doch einfach die Zeit mal in Ruhe, und wenn wir jetzt da andere Maßstäbe, wie sinnvoll ist es denn vielleicht aus der Sicht der Kulturwissenschaftlerin, dass man mit diesen alten Geschichten nochmal anfängt, Frau Keim?
Also ich finde, das ist nicht nur sinnvoll, sondern absolut zentral und ganz, ganz wichtig, weil die Zeit ist nicht vorbei, bloß weil sie abgeschlossen ist. Die trägt sich in den Menschen weiter, in den Strukturen, in der Gesellschaft. Das haben wir überall gemerkt, und deswegen war es uns auch total wichtig, dass wir nicht nur die Vergangenheit anschauen, sondern immer auch versuchen, von heute Blicke hinzuwerfen, Bezüge zu suchen, zu fragen, wie wirkt sich die Zeit denn bis heute aus? Und wir haben es auch in den Vorbereitungen gemerkt, das ist wahnsinnig präsent, also natürlich bei den Menschen, die es erlebt haben, also wir hatten ja auch viel mit Zeitzeuginnen und Zeitzeugen zu tun, aber auch mit den nachfolgenden Generationen, also bei möglichen Erzählerinnen, Erzählern aus der Familiengeschichte, und es war ganz zentral. Also wir haben die ganze Ausstellung durchwoben mit Gegenwartsblicken auf die Vergangenheit und Fragen.
Man hat es wahrscheinlich jahrzehntelang auch zu wenig getan, oder? Die Leute zu fragen, wie war denn das jetzt eigentlich früher? Beziehungsweise kann ich persönlich mich auch noch erinnern, dass es manchmal auch gar nicht so einfach war, da überhaupt Antworten zu kriegen. Weil viele wollten über die Zeit auch einfach gar nicht sprechen. Jetzt ist es halt schon ein bisschen schade in so einem Buch und in der Aufarbeitung, dass man jetzt mittlerweile fast nur noch Zeitzeugen hat, die damals im Kindes- oder jugendlichen Alter waren, gell?
Das macht es uns natürlich auch einfacher. Also ich glaube, das war auch eine Sache, hätten wir 20 Jahre früher angefangen, dann wäre das auch sehr viel schwieriger gewesen. Die Zeitzeugen, die wir hatten, die hatten quasi ja eine andere, die konnten eine andere Haltung einnehmen. Die waren Kinder, die waren Jugendliche, und das ist uns heute ja auch allen klar, dass die natürlich wenig Entscheidungsspielraum hatten. Und ich glaube, es wäre sehr viel schwieriger gewesen, und wir hätten vielleicht auch mehr Absagen bekommen oder vielleicht auch Widerstand bekommen, hätten wir früher angefangen. Also Das ist ein Für und Wider. Ich sehe das wie Sie. Natürlich hätte man dann auch andere Reibungspunkte aufmachen können, ne?
Es ist ja tatsächlich so, also wir haben da eine Geschichte in dem Buch, von einem damals jungen Mädchen, die halt im Nachhinein erzählt, ja, in der Familie war das durchaus auch gespalten. Ich glaube, der Vater war stramm nationalsozialistisch und der Opa, bei dem sie dann irgendwie aufgewachsen ist, der war voll dagegen. Und solche Gegensätze, die hätte man wahrscheinlich, ich sage es mal, wenn die Zeitzeugen noch gelebt hätten, eher dann auch wieder ein bisschen unter den Teppich gekehrt, oder? Dass man sagt, ja, man will vielleicht die eigene Familiengeschichte gar nicht so sehr aufwühlen. Aber wenn die dies betrifft, also vielleicht wird es ein bisschen platt gesagt, aber wenn die dann tot sind, ist eh wurscht. Kann man das so sagen?
Ich glaube, es wird halt für alle einfacher, wenn man halt nicht den direkten Konflikt hat. Ne? Also auf jeden Fall. Und ja, wir hatten jetzt halt wirklich bei den Zeitzeugen ganz viel Offenheit. Also es gab natürlich schon auch Abwehrreaktionen, aber die Mehrheit, die wir gefragt haben, die waren offen und haben mitgemacht. Und haben mitgeholfen. Und das ist natürlich schwieriger zu machen, wenn dann die Elterngeneration noch da ist und man da so eine gewisse Verantwortung auch sehen könnte.
Wie kam es eigentlich zu der Idee damals, zu dieser Ausstellung und zu dem ganzen Vorgang?
Ja, also es hat eine größere Vorgeschichte vom Stadtmuseum. Das Stadtmuseum, das ist längere Jahre geschlossen gewesen und 2013 wieder eröffnet worden. Man hat alles umgebaut, modern gemacht. Und relativ bald nach der Eröffnung gab es erste kritische Stimmen zu unserer Abteilung zum 20. Jahrhundert. Und wir haben uns diese Kritik zu Herzen genommen. Es gab dann eine Veranstaltung, eine Podiumsdiskussion. Man hat diese Abteilung sich auch noch mal genau unter die Lupe genommen, hat Experten eingeladen und die haben das dann so ein Stück weit auch bestätigt, dass die Abteilung eigentlich sehr an der Oberfläche bleibt. Und das hat alles seine Gründe. Also da möchte ich eigentlich auch quasi die Hintergründe dafür erklären. Also es ist halt auch so, dass wir für eine Ausstellung immer eine Sammlung brauchen. Und im Stadtmuseum Kaufbeuren war die Sammlung zum 20. Jahrhundert ganz, ganz, ganz klein. Und
ja, ohne Ausstellungsstücke keine Ausstellung.
Ganz genau, so ist es. Und das war tatsächlich die Krux dabei. Man hat versucht, aus dem Wenigen, das man hatte und auch wusste, auch das ist ein Punkt, die Forschung war noch nicht wirklich vorangeschritten zu dieser Zeit. Man hat eben aus diesen Materialien diese Ausstellung gestrickt. Und die bleibt tatsächlich etwas an der Oberfläche. Man hatte diese Expertendiskussion. Wir haben dann ein Gutachten in Auftrag gegeben von einer Historikerin, die uns wirklich alle Fehlstellen ganz genau aufgedröselt hat. Und wir wussten dann quasi, okay, da ist Arbeitsbedarf.
Und dann kommt noch die Kulturwissenschaftlerin und sagt dann auch noch, also was soll denn der Blödsinn? Ist ja viel zu wenig, oder?
Ja, also ich habe quasi Caroline Keim
wahrscheinlich
bewusst ins Boot geholt, weil wir dann einfach gemeinsam ein Förderprojekt gemacht haben. Vielleicht kannst du das erzählen, Caroline.
Ja, wir haben eben Gelder beantragt bei der Kulturstiftung des Bundes. Da gab es einen Fonds Stadtgefährten, eben genau für Stadtmuseen in überschaubar großen Städten, die ein Projekt machen mit Einbezug der Bevölkerung. Also Partizipation war wichtig und der Bezug zum Heute war auch wichtig. Und nachdem ich davor in Kempten die Stadtexpedition geleitet hatte, da schon viel Erfahrung sammeln konnte im partizipativen Arbeiten, hat die Petra mich angesprochen. Und das war eben auch ganz zentral in dem Projekt. Wir haben uns Kooperationspartner gesucht in Kaufbeuren. Am Ende waren es 10. Vom Fliegerhorst über die Gymnasien bis zum Generationenhaus, Arbeitskreisfotografie, Volkshochschule etc. Und haben die Ausstellung quasi nicht im Büro erarbeitet, an einem Schreibtisch schon auch, natürlich, aber auch mit einfach vielen Menschen zusammen, die sich eingebracht haben in die Ausstellung, ins Begleitprogramm, in dieses Stadtgespräch, was wir ins Leben rufen wollten und was auch wirklich gut funktioniert hat.
Das hat dann wohl so eine Eigendynamik bekommen, gell?
Ja, hat's wirklich. Und sind auch viele dann auf uns zugekommen. Deswegen wurden es am Ende auch 10 Kooperationspartner.
Wobei sich die Frage natürlich schon stellt, Frau Weber, wenn Sie sagen, da gab es Kritik an der Abteilung 20. Jahrhundert. Da gibt's ja eigentlich noch mehr Facetten. Hat sich das dann sehr schnell ergeben, dass man sich da auf den Nationalsozialismus so fokussiert?
Ja,
also weil man hätte auch Ersten Weltkrieg nehmen können, ja, oder was weiß ich.
Das ist schon richtig, aber ich glaube jetzt halt gerade in Deutschland ist halt einfach die NS-Zeit immer so ein wahnsinnig wichtiges Thema. Und für Kaufbeuren kann man halt auch einfach sagen, dass da, also es ist viel passiert in der Zeit auch, wo wir dieses Projekt angestoßen haben, aber grundsätzlich gab es halt Themenschwerpunkte, die sehr gut erforscht waren, aber vieles, was jetzt den Alltag und die Lebenswirklichkeit der Kaufbeurer betrifft, da hat man lange auch wahrscheinlich aus den Gründen, die wir vorher schon genannt haben, dass man sich nicht rangetraut hat, weil eben viele Leute noch leben, da waren Lücken. Und diese Lücken zu schließen, ist natürlich auch eine Aufgabe, die sich so ein Stadtmuseum geben kann. Und so ist es jetzt gekommen, dass man sich wirklich auf den NS-Zeit auch konzentriert hat. Mhm. Das war auch eine Zeit, wo man, wie gesagt, gerade noch Zeitzeugen auch erwischen konnte, was natürlich auch wichtig ist. Das wird ja immer weniger. Wir haben auch versucht, einen Sammlungsaufruf zu machen. Das haben wir vorher gemacht. Ich habe ja gesagt, das mit den Objekten war schwierig. Und da haben wir quasi Nina Lutz, eine Historikerin mit ins Boot geholt. Mhm. Die uns geholfen hat, quasi diese Objekte, die dann uns angeboten wurde, auch einzuschätzen, zu bewerten, auch so ein bisschen zu prüfen, haben die einen Ausstellungswert, wo steckt eine Geschichte dahinter?
Ja, nur weil was alt ist, heißt es ja noch nicht, dass es auch den Wert hat in dieser Ausstellung. Ne?
Ganz genau. Also es gab total viele, das ist, glaube ich, auch was spannend ist, dass viele Leute uns alte Ausgaben von Mein Kampf vorbeigebracht haben. Mhm. Das ist auch sowas, wo man Unbehagen hat. Das habe ich noch zu Hause. Ich gebe das mal lieber ins Museum, ich will das loswerden. Ja. Aber das hatte jetzt für uns halt dann keinen Aussagewert. Wir haben ja wirklich den Fokus auf Kaufbeuren gesetzt und da hilft uns dann die Mein-Kampf-Ausgabe nicht. Wenn wir nicht eine Geschichte dazu haben, wem hat sie gehört, was steckt dahinter, wie ist das, was ist da passiert, ist da eine Kaufbeurer-Biografie dahinter vielleicht? Und das hat oft auch gefehlt.
Wobei das, ich meine, bei manchen Ausstellungsstücken, Mein Kampf zum Beispiel, das ist so ein Buch, da irgendwie krampft sich da der Magen zusammen. Hm. Da gab es wahrscheinlich auch einige Ausstellungsstücke oder so, die einem so hingetragen wurden, oder? Wo man sagt so, naja, ist jetzt nicht so angenehm.
Also es war halt manchmal wahnsinnig eindrücklich, wie das halt in den Alltag einfließt. Also uns wurde so Servierplatten, wo kleine Hakenkreuze drauf waren, vorbeigebracht. Okay. Auch leider wusste man da überhaupt nicht, woher die kommen. Da hat die Vorgeschichte gefehlt, aber da hat man dann schon gemerkt, Mensch, das ist nicht, also ja, dieser Reflex zu sagen, das war nur in Dachau oder in Berlin oder in München, Hauptstadt der Bewegung, das muss überall gewesen sein und das war sogar auf der Servierplatte, wo das Fleisch drauf gelegen ist.
Und diese Servierplatte lag jetzt jahrzehntelang ja immer noch in irgendeinem Haushalt rum, wahrscheinlich im Giftschrank abgesperrt, dass es keiner mitkriegt.
Genau.
Aber wegschmeißen wollten wir es irgendwie auch nicht, gell?
Also und das ist halt so oft das Problem gewesen, dass wir, das waren dann nachfolgende Generationen, die dann oft die Geschichte auch gar nicht mehr erzählen konnte. Und das ist eigentlich der Link, der uns gefehlt hat, um das halt als spannendes Ausstellungsstück auch verwenden zu können. Also wir haben es jetzt nicht weggeschmissen, wir haben es aufgehoben, aber für die Ausstellung haben wir vor allem Objekte benutzt, die ja mit einer Geschichte, einer Biografie oder wie auch immer verbunden sind.
Stellt sich natürlich die Frage, wir reden ja jetzt eigentlich über Politik und über ein sehr aufwühlendes, über ereignisreiche Jahrzehnte auch und so weiter. Jetzt sind Sie, Frau Keim, freie Kulturwissenschaftlerin. Was hat es dann eigentlich mit Kultur zu tun? Wo ist da so die Verbindung?
Kultur ist alles, was uns umgibt und was Menschen geprägt haben. Also natürlich auch die Geschichte und der Einfluss aufs Jetzt. Und ich fand es eben auch extrem spannend über die Zeit. Bei mir persönlich ist dann so der Wunsch gewachsen, in meine eigene Familiengeschichte zurückzugucken. Und ich glaube, das ist auch was die Ausstellung oft geschafft hat bei den Besucherinnen und Besuchern, weil wir sie eben auch viel mit Fragen ausgestattet haben. Wie wäre es mir denn damals gegangen? Welche Position hätte ich bezogen? Also wir haben versucht, die Leute so auf eine Reise einzuladen, einen Perspektivwechsel manchmal vorzunehmen oder sich eben auch im Jetzt zu fragen, was macht die Zeit heute noch mit uns?
Ja, da gibt es zum Beispiel diese eine Geschichte, die habe ich eben gerade schon mal angesprochen, von einer Bewohnerin von Kaufbeuren, Jahrgang 32, gebürtige Kaufbeurerin. Ich würde es einfach mal ganz kurz mal anreißen. Da steht also, aufgrund der Trennung ihrer Eltern lebte sie bei den Großeltern in der Pfarrgasse, wo ihr Großvater einen Installations- und Spenglerbetrieb führte. Er war überzeugter Gegner des Nationalsozialismus, während ihr Vater in die Partei eingetreten war. Das Kriegsende erlebte sie als 12-Jährige. So, und dann beschreibt sie eben, dass sie selber jetzt auch bei dem Bund Deutscher Mädel und so weiter, dass das für für das Mädchen selbst gar nichts Schlimmes war eigentlich, dass man nur so im Nachhinein darüber reflektiert hat, Mensch, der Großvater war eigentlich der Gute in der Geschichte, der Vater war der Böse. Ich glaube, da gibt's viel Zerrissenheit innerhalb von Familien, auch vielleicht heute sogar noch, oder?
Also ich tue mir ein bisschen schwer mit diesem Schwarz-Weiß-Denken, was Sie jetzt sagen, das Gute und das Böse.
Ja,
das
zur damaligen Zeit war das eben so noch nicht erkennbar.
Nee, und auch heute würde ich das, also mir wären eigentlich die Grautöne viel lieber, weil ganz oft, auch wenn man diese Geschichten durchgeht, also diesen Reflex, was Caroline sagt, man stellt sich die Frage, wie hätte ich mich selber verhalten, da gibt es oft keine so eine klare Antwort. Es gibt auch Zwänge, es gab Vorgaben, man hat Kinder, man hat eine Familie und wir jetzt da, also was wir nicht wollten, ist halt wirklich so eine Einteilung zu machen, der war schuld, der nicht, das ist ein Opfer, das ist der Täter. Das habe ich auch ein bisschen gelernt in der Ausstellung, dass das auch was ist, was in der Geschichtsaufarbeitung, also bei den Historikern, auch gar nicht mehr so gefragt war, dieses Schwarz-Weiß-Denken, dieses Einteilen in Gut und Böse. Vielmehr geht es für mich eigentlich darum, dass man reflektiert, was ist da passiert, sich vielleicht auch diese Schwierigkeiten vor Augen führt und da mal ins Grübeln gerät und sich denkt, Mensch, wie ist das, ohne klare Vorgaben zu geben und zu sagen, so hätte ich mich verhalten. Also das ist natürlich auch total vermessen. Aha. Wir wissen ja nicht, also wir stecken ja nicht drin. Wir sind viel später geboren und also.
Ja, und es gibt, glaube ich, auch jetzt keinen Anlass mehr für irgendwelche familienmäßigen Anprangerungen oder so, was man vielleicht vor ein paar Jahrzehnten noch gemacht hätte. Dein Opa war da, was weiß ich. Oberscharführer oder wie das hieß. Ja. Das macht es wahrscheinlich jetzt in der Aufarbeitung eher dann noch ein bisschen angenehmer, oder?
Ja. Auf jeden Fall.
Also, gab es dann aber auch Leute, die gesagt haben, das möchte ich lieber so nicht erzählt haben? Oder lasst meinen Namen raus? Oder?
Ja, das gab es auf jeden Fall schon. Also das muss man halt auch dazu sagen, dass der Rahmen, in dem wir uns bewegen, ein kleiner ist, eine Kleinstadt. Es gibt Familiennamen, die es heute noch gibt. Und da gab es sicherlich auch Ängste, dass man sich da angreifbar macht, sich und seine Familie. Und wir haben das eigentlich alles respektiert und haben quasi das so übernommen, wie die sich das gewünscht haben. Und es gibt natürlich dann öffentliche Personen, wo man das nicht tun kann, aber es gab ganz unterschiedliche Varianten. Also welche, die sich offen nennen wollten, manche haben gesagt, nee, lieber nicht.
Gab es denn im Nachhinein jemand, der gesagt hat, Mensch, hätte ich es lieber nicht gemacht, was Ihnen so bekannt ist?
Das nicht.
Also so richtig geschadet hat es niemanden, gell?
Nee, das ist eigentlich auch so eine Erkenntnis aus dieser Ausstellung. Wir wussten ja auch nicht so genau, was macht es mit der Stadt. Gibt es da großen Ärger? Gibt es da einen Aufruhr? Und ich kann eigentlich sagen, dass das total positiv war. Also es war ein großes Interesse, sich mit der Zeit auseinanderzusetzen. Viele jüngere Generationen wir haben so eine Ecke gehabt in der Ausstellung, die wir Gegenwartsmitte genannt haben, wo man auch so handschriftlich Kommentare hinterlassen konnte. Und da waren total viele, die von ihren Eltern geschrieben haben, denen das wirklich irgendwie so ein Anliegen war, da auch wieder sich auseinanderzusetzen.
Jetzt haben wir da dieses Buch. Das Buch ist ja quasi die Aufarbeitung der Aufarbeitung, oder? So könnte man es sagen. Jetzt, seit wann haben Sie jetzt an diesem Buch gearbeitet?
Also es ist so, dass wir quasi ja eine Diskussion am Laufen hatte. Das hatte ich ja vorher schon mal angerissen, dass quasi diese Dauerausstellung in der Kritik stand. Und jetzt haben wir quasi dieses Projekt gemacht. Wir haben eine große Ausstellung gemacht. Wir haben viele Leute einbezogen. Und jetzt steht natürlich total im Raum, auch diese Dauerausstellung umzuarbeiten und zu verändern. Das ist ein größerer Eingriff, das kostet auch Geld. Und wir haben jetzt dafür eine Art einen Mehrstufenplan erarbeitet, den wir auch vom Stadtrat beschlossen haben. Und der erste Schritt davon, von diesem Stufenplan, war erstmal diese Ausstellung zu dokumentieren. Weil die Problematik ist die, dass unsere Sonderausstellung, die hat 180 Quadratmeter und der Platz, den wir oben in der Dauerausstellung zur Verfügung haben, ist sehr viel kleiner, der hat nur 40 Quadratmeter.
Okay. Und man muss dazu sagen, nicht für die NS-Zeit, sondern für das gesamte 20. Jahrhundert. Ja. Also es ist wirklich ein Platzproblem.
Genau. Und damit man quasi auch diese Geschichten dokumentiert, dass das nicht verloren geht, weil man das in dieser Breite auf jeden Fall nicht übersetzen kann.
Ja, also wenn man sich das Buch so anschaut, dann hat man so das Gefühl, eigentlich würde das sogar Stoff hergeben für ein komplett eigenes Museum. Oder? Nicht nur für eine Abteilung, sondern da machen wir jetzt in irgendeinem Gässchen mal aus irgendeinem 30 Quadratmeter oder 40 Quadratmeter Laden mal eine eigene, komplett eigene Ausstellung dazu.
Ja. Und das Ding ist, dass die Ausstellung selber war auch noch schlaglichtartig. Mhm. Auch da ist es so, wir konnten jetzt in dieser Projektzeit auch gar nicht alles erforschen. Das ist ja sehr mühsam und sehr aufwendig. Nina Lutz war in wahnsinnig vielen Archiven und hat da die Akten gewälzt und war auf der Suche nach Geschichten. Und es gibt nach wie vor gibt's auch noch Lücken, wo man sagt, da kann man weiterforschen. Und ja, also von dem her ist dieses Thema, da ist noch die Schublade noch nicht zu, da kann man weitermachen. Ich denke jetzt halt nicht alles in diese Dauerausstellung gepackt, man wird weiter mit Projekten machen, denke ich.
Aber man beschäftigt sich ja tatsächlich mit vielen Abgründen der Menschheit, mit vielen, wo man sagt, so das ist eigentlich nichts Angenehmes. Wenn jetzt gerade so in der letzten Zeit, weil das war das, was ich mir so wieder mal beim Durchblättern von diesem Buch gedacht habe, wenn man dann so Schlaglichter hört wie, was weiß ich, Merkel-Diktatur oder irgendwie sowas, wie kommt es bei einem an, wenn man sich so intensiv damit beschäftigt hat, Frau Keim?
Na, das macht auf jeden Fall deutlich, dass es total wichtig ist, sich weiterhin zu beschäftigen und immer im Gespräch zu bleiben und drüber zu reden mit Leuten und nicht einen Dialog abzubrechen, wenn jemand eine andere Meinung hat, sondern dranbleiben. Man wird niemand missionieren, denke ich. Wenn Menschen eine festgefasste Meinung haben, ist es extrem schwer, das weiß man ja von sich selber, man steht ja zu seinen Überzeugungen, aber ich glaube, das ist das Allerwichtigste, dass man den Dialog führt und Ausstellungen macht und Projekte macht und auf Leute zugeht und alles tut, damit es eine offene Gesellschaft sein kann, in der man Tabuthemen miteinander besprechen kann, ohne sich an die Gurgel zu gehen.
Ja, ohne sich an die Gurgel zu gehen, wäre nämlich eben mal genau der richtige Weg, weil also mir geht's jetzt in letzter Zeit, muss ich jetzt mal ganz persönlich so kurz erzählen, wenn man dann so sieht, Leute mit so einer Art Judenstern, wo ungeimpft draufsteht, dann denke ich mir immer, Leute, dann schaut euch wieder mal an, vergegenwärtigt euch mal wieder, was diese Zeit ausgemacht hat und dass es halt so überhaupt nicht vergleichbar ist genau dafür wäre es ja eigentlich ganz wichtig, dass man da weiter dran bleibt, gell?
Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube ein bisschen dran, dass auch gerade diese kleinen Geschichten da vielleicht einen Effekt haben können. Also dass man halt eben dann einzelne Schicksale erzählt und vielleicht dem ein oder andere dann doch ins Grübeln kommt, wenn man jetzt zum Beispiel diese Geschichte von Ernst Buchsbaum, das ist der einzige Jude in Kaufbeuren, der in der NS-Zeit hier gelebt hat. Und
das ist zum Beispiel auch sowas, da steht drin, ich glaube, es waren insgesamt drei jüdische, ich habe es mir sogar irgendwo rausgeschrieben, oder zwei jüdische Bürger, wo man sagt, was habt denn ihr eigentlich damals in Kaufbeuren am Hut gehabt mit Judenfeindlichkeit? Ja. Da waren noch gar keine.
Ja, genau. Also, aber trotzdem hat es dazu gereicht, da so eine Haltung zu entwickeln, dass dann am Stadtschild so ein Schild angebracht wird, unter dem Kaufbeuren-Schild steht dann, Juden sind hier unerwünscht. Und das hat sich dann auch alles gegen diese einzelne Person gerichtet, die da richtig verfolgt wurde und sich dann letztendlich der Ernst Buchsbaum, der hat quasi seine geschäftliche Grundlage verloren, wie so viele Juden auch. Der kam wegen einer Verleumdung, da gab es eine Anzeige wegen Rassenschande, die auch sehr fragwürdig war. Der kam dann ins KZ in Dachau, hat da sicherlich schreckliche Sachen erlebt und hatte keine Grundlage mehr und hat sich dann umgebracht.
Und das reicht eben auch bis ins Heute. Das fand ich so spannend. Es gab keine Sammlungsobjekte zu Ernst Buchsbaum in der Museumssammlung. Und während des Aufrufs wurde ein Kleiderbügel gebracht. Den hat eine ehemalige Postbeamtin, als sie in Rente gegangen ist, aus ihrem Schrank auf der Arbeitsstelle mitgenommen, weil sie mal, ich glaube, einen Zeitungsartikel gelesen hatte, der hier erschienen ist über Ernst Buchsbaum. Und auf diesem Kleiderbügel stand eben Kaufhaus der Gebrüder Buchsbaum. Und sie wusste, okay, das ist irgendwie wichtig. Und sie hat den mit nach Hause genommen, aufgehoben und dann für den Sammlungsaufruf gebracht. Und das war so das Einzige, was hier übrig geblieben ist vor Ort.
Und da sieht man dann auch, wie wichtig das ist, dass es quasi auch Leute gibt, die sich so intensiv damit beschäftigen und es dann auch sortieren, weil für den einen ist es dann halt nur ein Kleiderbügel und für die Ausstellung an sich aber ein ganz wichtiges Ausstellungsstück plötzlich dieser Kleiderbügel, weil der Name draufsteht.
Total. total. Ja. Also schon super berührend. Also das ist das, was dann von diesem Menschen bleibt aus Kaufbeuren.
Und dieses Schicksal hat sich im KZ umgebracht. Das gibt's auch in diesem Buch auch nochmal beim Georg Riedel, dem es quasi aus der anderen Warte raus ähnlich ging, der auch im Konzentrationslager sich dann 1938 das Leben genommen hat. Das sind so unfassbare Geschichten, wo man sich heute ja denkt, wie konnte das damals eigentlich sein? Ne? Mhm.
Ja. Wo man es vielleicht ergänzend dazu sagt, Georg Riegel war hier SPD-Stadtrat, also der ist aus politischen Gründen verfolgt worden, genau.
Ja, eben nicht, weil er Jude war, sondern weil er halt einfach ein politischer Gegner war. Mhm. Und da hat man einen politischen Gegner quasi in den Selbstmord getrieben. Mhm. Unfassbar. Mhm. Also das sind auch eine Ansammlung an Geschichten. Man muss sich das natürlich trotzdem dann noch vor Ort anschauen, aber ich finde, man sollte dieses Buch durchaus mal durcharbeiten oder vielleicht sogar im Schulunterricht als Pflichtlektüre nehmen. Ja. Zumindest mal in Kaufbeuren. Ja, da haben wir zum Beispiel auf Seite 128 auch den Kleiderbügel abgebildet. Ja. Gebrüder Buchsbaum, Kaufbeuren. Wie geht denn die Geschichte jetzt weiter? Weil ich schätze mal, die Aufarbeitung der Aufarbeitung in Form eines Buches ist jetzt noch nicht das Ende der Geschichte. Sie haben gerade schon gesagt, es werden vermutlich neue Räumlichkeiten gebraucht oder vielleicht noch ein paar Erweiterungen. Ja. Was ist sonst noch geplant?
Also, was ich wirklich mitnehme aus diesem Projekt, ist, dass wir halt diese Partizipation, also das Einbinden von Partnern, das finde ich wirklich eine ganz glückliche Sache, um gerade dieses Thema zu vermitteln. Also wir haben ja sehr viel mit Schulklassen auch zusammengearbeitet und ich wünsche mir auch so ein bisschen, dass dieser Spirit, dieser Geist, dass wir den weiter treiben und dass wir den mitnehmen. Und da haben wir jetzt schon eine Reihe von Kooperationsprojekten auch gemacht. Ein Ding, das passiert ist, dass wir nach der Ausstellung haben wir gesagt, wir würden gerne im öffentlichen Raum quasi das Gedenken auch nochmal erweitern. Und wir haben im September 2020 haben wir Stolpersteine verlegt für vier Opfer aus diesem Buch, die auch recherchiert waren. Ich würde mir total wünschen zum Beispiel, dass das muss jetzt mit den Schulen vielleicht noch so ein bisschen anlaufen, dass man weitere Stolpersteine verlegt. Da kann man super gut Schulprojekte draus machen. Es gibt noch unzählige Biografien, die man da erforschen könnte. Das sind ja jetzt erstmal einzelne Namen.
Stolpersteine, vielleicht um es kurz zu erklären, das sind so kleine Pflastersteine, wo dann ganz kurz die Geschichte auch angerissen ist von jemandem, der zum Beispiel ein sehr aufwühlendes Schicksal erlitten hat. Gibt es ja mittlerweile in mehreren Städten und in Kaufbeuren jetzt eben auch. Und das könnten noch mehr werden.
Auf jeden Fall. Das wäre total schön. Und das Besondere da ist auch, dass die immer am letzten freiwillig gewählten Wohnort verlegt werden. Das heißt, es gibt dann da auch noch wirklich so eine Verortung, die, glaube ich, für Kaufbeurer auch nochmal besonders ist. Dass man
persönlichen
sagt,
Bezug, ne?
Hier war also das Geschäft von Ernst Buchsbaum. Mhm. Und jetzt gerade für dieses Projekt haben wir auch ein anderes, also für die Stolpersteine schwebt uns auch ein digitales Angebot vor. Vielleicht kann da die Caroline ein bisschen erzählen, weil sie da auch mitgemacht hat im Projekt.
Das war quasi ein Folgeprojekt, zu sagen, wir machen einen App-Rundgang zu diesen Stolpersteinen, wo auch das Rathaus eingebunden ist. Da ist jetzt kein Stolperstein und das Stadtmuseum. Und Teile von dieser App haben wir entwickelt gemeinsam mit Jugendlichen in einer Projektwoche, die sich eine fiktive Erzählfigur ausgedacht haben, die in dieser Zeit gelebt hat, die Liesel, 14 Jahre alt, die uns heute mit dieser App mitnimmt und an die Stolpersteine führt und quasi begleitet durchs Kaufbeuern im Jahr 1942, also eine fiktive Zeitreise. Und die ist noch nicht komplett umgesetzt, aber die Geschichte ist entwickelt. Das ist so der nächste Schritt. Und ich glaube, das ist auch das, was du gemeint hast, gell? Weiterhin einfach möglichst viele Leute einzubeziehen, möglichst die Schulklassen einzubeziehen, um das haben wir auch gemerkt. Wir haben von allen Schülerinnen und Schülern, die hier bei Kaufbeuern unterm Hakenkreuz mitgearbeitet haben und recherchiert haben, Zitate eingebracht in das Buch, wie es denn ihnen gegangen ist mit der Auseinandersetzung in der Zeit. Und viele haben gesagt am Anfang, oh, es war halt wieder ein Schulthema. Mhm. Aber in dem Moment, wo ich angefangen habe, zu meinem Thema zu recherchieren und gemerkt habe, das war ja hier vor Ort, das sind ja die Orte, die ich kenne, das sind ja zum Teil Namen, die ich kenne, war immer eine Berührung da und immer ein Bezug da. Und das Interesse ist riesig geworden und das Engagement auch. Also es war toll zu sehen.
Ja, also ich finde auch, mir sind diese Aussagen von den Schülerinnen und Schülern auch aufgefallen. Was natürlich dann nochmal den noch besseren Effekt hat und auch vielleicht so ein bisschen den, ja, man will ja auch nicht immer so mit dem erhobenen Zeigefinger und es ist ja alles weit weg und so weiter. Mhm. Aber das wirkt dann, glaube ich, echt gut, vor allem wenn man es auch digital dann rüberbringt. Und diese App, die ist dann aber auch für sich selbst stehend. Also es ist jetzt nicht nur, dass man damit einen Rundgang machen kann, physikalisch in Kaufbeuren, sondern man kann es auch direkt im Smartphone zum Beispiel nachvollziehen.
Ja, also das wäre möglich, genau. Wir denken auch dran, also die wird jetzt wahrscheinlich zum Jahresende erst kommen. Wir denken auch dran, dass wir die einbinden wollen in Schulklassenführungen, weil im Grunde ist die App so, dass man die eigentlich allein für sich machen kann. Man hat Hörstücke, man hat Materialien zu den einzelnen Personen, Fotos oder Dokumente, die sich erhalten haben. Und wir möchten gerne auch ein Schulklassenangebot drumherum stricken, wo man dann quasi diese Materialien aus der App auch einbindet, damit das quasi auch in Nutzung bleibt und dass das in Verwendung ist. Ne?
Fällt mir jetzt aber gerade wieder so auf, ich meine, worüber man da alles nachdenken muss. Liesel ist 14 und 14 ist ein Alter, da ist man so zwischendrin, ne? So zwischen ich raff, was da wirklich passiert und naja, ich kann noch so ein bisschen Bund Deutscher Mädel auch noch mitmachen. Mhm. Das ist ein ganz, ganz spannendes Alter ja auch, gell?
Ja, und zeigt halt auch diese Brüche, also dass man da halt vielleicht noch nicht alles ganz klar sehen kann, aber vielleicht auch bestimmte Dinge schon sehen kann und weiß, da ist noch nicht alles richtig. Und ich glaube, das kommt auch raus, oder?
Würde ich auch sagen. Also das war auch spannend mit diesen, es waren alles Mädchen, mit diesen Mädchen diese Figur zu entwickeln. Oder die haben die entwickelt. Und wir haben uns einfach eine Woche lang mit der Zeit, mit dem Thema beschäftigt, sind die Stolpersteine abgegangen, die haben selber recherchiert, die haben auch die Zeitzeugin, von der sie gerade im Buch erzählt haben, deren Vater Parteimitglied war und der Großvater dagegen, mit der Zeitzeugin konnten sie sich unterhalten und sie befragen. Und man hat auch gemerkt, die stellen sich selber die Frage, wie wäre es für mich gewesen, in dieser Zeit zu leben? Und ich glaube, das merkt man auch an der Erzählfigur. Das ist so spannend worden.
Und es ist ja so wichtig, ich meine, ich habe jetzt hier gerade Geburtsdatum 1932, diese Zeitzeugin. Irgendwann kann sie es nicht mehr erzählen. Und dass man solche Menschen halt jetzt dazu noch befragen kann und die auch bereitwillig halt mittlerweile, sage ich mal, Auskunft geben, weil das war früher auch nicht selbstverständlich. Nee. Das ist ein eher schwieriges Thema gewesen. Ich weiß noch von meinen Großeltern, wo der Opa schon ab und zu mal was erzählen wollte und die Oma, die macht, komm, jetzt lass doch mal die alten Geschichten und so. Und man wollte sich damit gar nicht so richtig auseinandersetzen. Umso wichtiger, dass man es jetzt vielleicht dann doch noch schafft.
Ja.
Auf eine gewisse Art.
Genau. Ja, und also wir sind jetzt ein bisschen abgekommen. Es gibt noch weitere Ideen. Also langfristig möchten wir auf jeden Fall die Dauerausstellung überarbeiten. Das ist so das Ziel auf längere Perspektive und dazwischen versuchen wir jetzt halt auch Kooperationen auszubauen. Also es gibt hier in Kaufbeuren ja auch ein großes Thema für die NS-Zeit, das ist die NS-Euthanasie, die relativ gut aufgearbeitet ist und es gibt ja hier quasi die Nachfolgeinstitution von der Heil- und Pflegeanstalt Kaufbeuren, das ist das BKH. Dort gibt es auch ein historisches Archiv, die haben mit den Patientenakten, die sie noch vorliegen haben, auch einen wahnsinnigen Schatz aus dieser Zeit. Und da gibt's mittlerweile auch Überlegungen, dass die ihr Gedenken weiter aufbereiten. Das ist natürlich für uns dann auch ein starker Partner in der Stadt, mit dem wir kooperieren möchten. Und was uns vielleicht auch die Möglichkeit gäbe, dieses Platzproblem ein bisschen auch zu entschärfen, wenn wir sagen, na ja, wir sind vernetzt in der Stadt, es gibt verschiedene Partner, dann können wir uns vielleicht auf andere Dinge in unserer Abteilung konzentrieren, wenn wir sagen, die NS-Euthanasie, die findet eben zum Beispiel beim BKH statt oder wir verweisen auf jeden Fall aufeinander.
Gibt es denn auch Kooperationsansätze, dass man sowas mal auf, was weiß ich, auf Ostallgäuer Ebene oder auf Allgäuer Ebene mal spielt, sowas?
Das ist total spannend, weil sich ein paar der Anfragen schon bei mir auch, also es gab aus dem Umland schon ein paar Anfragen, die gefragt haben, ob wir da helfen können, unterstützen können. Ich musste das leider erstmal ablehnen, weil ich wir sind mit uns erstmal beschäftigt. Das ist wirklich ein großes Feld und wichtig dabei ist halt tatsächlich auch immer, dass man das solide recherchiert. Und wir haben da eben jetzt Unterstützung gehabt mit Nina Lutz, als Zeithistorikerin. Und das ist halt nicht zu unterschätzen. Und wir müssen erstmal unsere Hausaufgaben machen, würde ich sagen. Trotzdem gibt's halt in der näheren Umgebung auf jeden Fall, also das ist eben Kaufbeuren-Irsee sind starke Partner, mit denen sind wir eng vernetzt. Es gibt dann eben dieses KZ-Außenlager in Steinholz, das jetzt heute auf dem Gemeindegebiet von Mauerstetten liegt. Also da machen wir die Scheuklappen natürlich nicht zu, aber wir müssen trotzdem haushalten. Wir können jetzt nicht für Markt Oberdorf. Ja. Aber wir sind total offen, das möchte ich schon betonen, unsere Erfahrungswerte zu teilen und sich da einfach zu unterstützen.
Ist wahrscheinlich halt auch nicht so ganz einfach zu beurteilen, weil ich meine, so die gut aufgearbeiteten Dinge, wie Sie gerade schon gesagt haben, wie jetzt auch Irsee zum Beispiel, ist ja relativ gut dokumentiert auch und so. Das kennt man, ne? Mhm. Aber es sind ja eben gerade diese kleinen Geschichten aus den Familien und so, die es dann wirklich ausmachen. Mhm. Und das wäre, glaube ich, was, da hat jede kleinere Stadt noch ein paar Geschichten brach liegen.
Ja, auf jeden Fall. Also
sollten wir halt nicht so lange warten, gell?
Ja, genau. Das sind die Hausaufgaben, die wir alle haben, ne?
Von der Politik, von Seiten der Politik wird das Ganze gut unterstützt, oder?
Auf jeden Fall sehr gut unterstützt, ja. Mhm. Also die Stadt Kaufbeuren steht fest hinter dem Museum. Wir haben weitere Initiativen in der Stadt, die sich auch mit der Aufarbeitung der NS-Zeit beschäftigen. Also das Stadtarchiv zum Beispiel ist befasst mit Straßenumbenennungen, sodass wir da eigentlich super aufgestellt sind und auch politisch unterstützt wird vom gesamten Stadtrat.
Gut. Dann würde ich sagen, ich wünsche mal viel Glück dafür, dass das alles so funktioniert und vielleicht nochmal so ein wirklich spannender, ja, teils Bildband, teils Aufarbeitungsband dabei nochmal rauskommt. Also ich habe mir das Ding angeschaut, ich habe es mal durchgearbeitet. Es lohnt sich tatsächlich, sich dieses Buch anzuschaffen, vielleicht nochmal ganz kurz drauf zuzugehen. Wo kriegt man's? Und also, für wie viel?
Genau, wir haben am Mittwoch haben wir unsere Buchpräsentation, da werden wir dann, also im Stadtmuseum sind sie erhältlich und dann auch im Buchhandel für 25 Euro.
Mhm. Frau Keim, das ist es wert, oder?
Ich würde auf jeden Fall sagen, das ist es wert. Genau, Titel ist Kaufbeuren unterm Hakenkreuz, eine Stadt geht auf Spurensuche.
Mhm. Also wenn man es mal umsetzt in, ja, was braucht man, um es wirklich sich so richtig zu Gemüte zu führen? 2-3 Stunden ist man bestimmt beschäftigt. Mhm. Ja, wenn man es in Preis für Kinoeintritt umrechnet, dann lohnt sich's auf jeden Fall, vor allem, weil es ja die ganze Familie anschauen kann. Mhm. Vielen herzlichen Dank Ihnen beiden. Viel Glück für das, was Sie jetzt demnächst vorhaben. Und natürlich freuen wir als Bürgerinnen und Bürger uns dann drauf. Das heißt, es ist schon wieder so merkwürdig zu sagen, ne? Man freut sich drauf, da noch mehr solcher Geschichten zu erfahren. Aber es ist tatsächlich so.
Ja, ich glaube, der Bedarf ist nach wie vor da. Und gerade die nachfolgenden Generationen haben Lücken und die gilt's zu schließen.
Eine Frage der Wortwahl. So, wir sind gespannt. Herzlichen Dank.
Danke Ihnen. Thank you.